Das ist etwas sehr Schönes, die Schwerelosigkeit. Ich habe einmal von einem Jungen gehört, das Erste, was er zu seiner Mutter gesagt hat, Mami, ich kann unter Wasser stehen. Und das hat ihm sehr gefreut.
Flossen angezogen, Taucherbrille aufgesetzt und los geht's. Der Tauchsport ist auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich. Nur ganz so einfach wie gerade beschrieben ist es nicht mit dem Tauchen, so viel sei verraten. Wir haben heute 3 Gäste hierher ins Radiocafé in die Argentinierstraße geladen. Das ist zum einen Herr Manfred Fischer, Sie sind selbst Rollstuhlfahrer und begeisterter Taucher. Wie sind Sie denn überhaupt zum Tauchen gekommen?
Ja, bei mir war das eigentlich ein Zufall. Ich war auf Rehabilitation in Bad Radkersburg. Und die haben an einem Samstagnachmittag ein Schnuppertauchen angeboten. Und da ich also vor meiner Behinderung gern geschnorchelt bin, gern geschwommen bin, habe ich mir gedacht, das muss ich probieren. Habe da eigentlich überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie das funktioniert. Eben mit dem Flaschentauchen, mit dem ganzen Gerät. Und habe aber dann festgestellt an diesem Nachmittag, dass ich mich relativ gut damit bewegen kann, dass das gut funktioniert. Ich meine, die Tauchtiefe damals in Radkersburg, die war horrend. Das Becken hat 1,50 Meter gehabt. Also wenn ich aufgestanden bin, hat alles wieder passt. Aber mir ist eben einfach darum gegangen, wie ich mit den Flaschen umgehen kann, wie das mit den Flossen funktioniert, ob ich halbwegs eine stabile Lage im Wasser habe. Mir hat das dann eigentlich nicht losgelassen. Ich habe dann einmal mit meiner Ärztin in Wien darüber gesprochen und die hat mir gesagt, da gibt es in Wien eine Gruppe vom Dr. Heinz Hasch, die fahren einmal im Jahr nach Kroatien tauchen. Ich habe mir dann die Telefonnummer besorgt und habe dann mit dem Dr. Hasch eben Kontakt aufgenommen für Scuba Rehab und bin dann das erste Mal mitgefahren. Voller Erwartung, aber auch ein bisschen ängstlich, weil so da ein großer Unterschied ist, ob man das jetzt in einem Becken mit 1,50 Meter probiert oder ob man wirklich ins freie Meer hinausgeht.
Wie es dann ist, ins freie Meer hinauszuschwimmen, darüber werden wir später noch plaudern. Ich darf Ihnen zunächst Herrn Dr. Heinz Hasch vorstellen, seines Zeichens eigentlich Immunologe vom Grundberuf her und nebenberuflich begeisterter Taucher und Leiter des Rehabilitationszentrums Scuba Reha. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine solche Initiative zu starten?
Bei mir war es eigentlich der Tauchsport, den ich schon von Kindesbeinen an betreibe und später in Form einer Tauchschule, der mich in Verbindung mit meinem Beruf, den ich später ergriffen habe, nämlich als Arzt, dazu gebracht hat, die besonderen physikalischen Bedingungen beim Tauchen auch für die Therapie und für die Rehabilitation zu nutzen. Im Wesentlichen sind das die Quasi-Schwerelosigkeit unter Wasser. Das heißt, man kann unter Wasser einen Körper in eine Quasi-Schwerelosigkeit eintarieren. Diese sogenannte Microgravity entspannt die gesamte Muskulatur, insbesondere die Wirbelsäule, weshalb man da schon sehr früh Verbesserungen erwartet hat für alle Patienten, die mit der Wirbelsäule ein Leiden haben, aber auch für Querschnittläsionen, also überhaupt für Läsionen traumatischer Art, jetzt die alle mit Spastizität einhergehen, schlussendlich.
Ich möchte Frau Verena Gebel vorstellen. Sie ist Inhaberin der Tauchschule SeaStar und hat selbst schon hunderte von Tauchgängen absolviert. Sie waren allerdings vorher, habe ich gelesen, lang in der Wirtschaft tätig. Hat Ihnen diese Kompetenz beim Aufbau der eigenen Tauchschule geholfen?
Grundsätzlich ist es sehr schön, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann. In meinem vorhergehenden Leben war ich eben Controllerin und bin also dann durch den Tauchsport in eine andere Branche gewechselt und die Berechnungen, Umsatz plus Kredit ist nicht gleich Gewinn, ja, helfen einem unbedingt beim Aufbau eines Unternehmens. Ich bin also jetzt seit über 20 Jahren Tauchlehrerin und leite seit 15 Jahren SeaStar, seit 2004 als geschäftsführende Gesellschafterin und ich freue mich, den schönsten Beruf der Welt zu haben.
Herr Dr. Hasch, Ihnen ist die Differenzierung von Anfang an ganz wichtig gewesen zwischen dem Sporttauchen einerseits und dem ich nenne es jetzt einmal Rehabilitationstauchen in Anführungsstrichen. Andererseits, warum denn das?
Naja, das hat eigentlich hauptsächlich Gründe aus der praktischen Anwendung einerseits, andererseits aber auch von den Zielsetzungen. Es gibt hier sicher sehr viele Überschneidungen, weil das Tauchen für sich, die Ausübung jetzt als Wassersport, genau diese Ziele hat, die jeder Sport hat, Freude zu machen, körperliche Betätigung, die Natur zu sehen, die fantastische Unterwasserwelt zu erleben. Das sind ja alles, ich würde mal sagen, Kriterien, die Lebensqualität vermitteln und deswegen ja für sich schon ein Ziel sind, ja. In meinem Bereich gibt es noch weitere Ziele, das sind eben therapeutisch-rehabilitative Ziele. Das heißt, ich benütze das Tauchen auch zu medizinischen Zwecken. Das heißt, Sie sehen hier, dass es zwar Überschneidungen gibt, jetzt von den Zielsetzungen her, aber bei uns ist es nicht so im Vordergrund, dass jemand, also einer unserer Patienten oder Klienten, den Sport ausüben kann, sondern bei uns ist es wichtig, dass er es erleben lernt. Das heißt, trotz seiner Behinderung stressfrei und ohne jeden Druck erleben lernt, was es ihm nützen kann, was es ihm bringen kann, das Tauchen. Und insbesondere sind da auch sehr hoffnungsvolle Ansätze in Richtung physiotherapeutischer Maßnahmen, die speziell, damit befassen wir uns zurzeit, die speziell ausgelegt sind darauf, dass sie auf einen schwerelosen Körper ausgeübt werden können.
Also überspitzt formuliert könnte man sagen, Physiotherapie unter Wasser?
Richtig. Das ist gar nicht einmal so überspitzt, sondern das ist eigentlich eines meiner Ziele, dass man ein physiotherapeutisches Programm standardisieren könnte, das hier die besonderen physikalischen Bedingungen, die ich schon angesprochen habe, namentlich die Schwerelosigkeit, ausnützen kann.
Frau Gebel, wenn ich jetzt überlege, einen Tauchkurs zu beginnen, was muss ich denn beachten als jemand, der schon ein Handicap hat?
Wenn man jetzt als behinderter Mensch zum Tauchen beginnen möchte, dann muss man das genauso wie ein Nichtbehinderter, nämlich erst einmal einen medizinischen Check-up zu machen, bin ich fürs Tauchen geeignet, ja oder nein? Ja, die ärztliche Freigabe ist also wichtig. Und dann ist es schön, wenn man es im Rahmen eines Schnuppertauchens, ja, so wie du, es einfach probiert und sagt, ist der Sport etwas für mich, ja oder nein? Und je nach dem Grad der Beeinträchtigung, die die einzelnen Personen haben, so weit geht dann die Ausbildung.
Gibt es jetzt sowohl für das medizinische, aber insbesondere für das rehabilitative Tauchen Gründe oder Erkrankungen, die das absolut unmöglich machen, weil Sie sagen, wenn Sie das haben, dann gehe ich mit Ihnen sicher nicht ins Wasser?
Grundsätzlich ist einmal wichtig, dass ein Druckausgleich im Ohr möglich ist. Ja, das muss man abgleichen. Und die Person muss verstehen. Ja, sie muss geistig aufnehmen können, um was es geht. Nämlich atmen unter Wasser, einatmen, ausatmen. Wenn ich bei einer Person das Gefühl habe, dass das Verständnis dafür nicht richtig angekommen ist, ja, dann gehe ich nicht ins Wasser.
Wie schaut es aus mit Lungenvorschädigungen, Asthma, Stichwort Lungenleistung? Ist das ein Hindernisgrund?
Wie gesagt, ich bin kein Mediziner. Da habe ich den Kollegen hier an meiner Seite.
Ich würde mal sagen, wie Medizin ja überhaupt eine sehr präzise Wissenschaft ist, lautet meine Antwort jein. Ein Asthma muss nicht notwendigerweise eine absolute Kontraindikation sein, kann eine sein. Und Sie sehen hier, dass die Entscheidung der Tauchfähigkeit immer eine individuelle ist.
Manfred Fischer, haben Sie einen solchen medizinischen Check auch durchlaufen? Und wenn ja, inwiefern hat er Ihre Tauchpläne beeinträchtigt?
Was bei mir zum Beispiel wichtig war, auch im Rahmen des Checks oder was ich festgestellt habe, das ist, dass ich durchs Tauchen meine Lungenfunktion wesentlich verbessert hat. Also das Lungenvolumen zum Beispiel durch das Ein- und durch das Ausatmen. Weil bei mir ist ja da so, ich sitze im Rollstuhl, man sitzt ja wie ein U-Hackerl drinnen und durchs Tauchen, durch das Ausstrecken habe ich wieder viel mehr Lungenvolumen bekommen und auch durch das Ein- und Ausatmen. Also das hat mich eigentlich dann sehr verwundert. Aber das war eben nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt für mich war diese Entspannung des Körpers. Aufgrund meiner Erkrankung habe ich eben spastische Lähmungen. Das heißt, die Muskeln werden steif. Das ist sehr, sehr schwierig. Das tut zum Teil auch weh. Und dann im Wasser, einfach schwerelos zu sein. Das ist zuerst schon angeklungen. Das war ein tolles Gefühl. Im Wasser einfach zu schweben, den Körper ganz ausstrecken zu können und da auch dann zu lernen, wieder verschiedene Bewegungsfunktionen. Es war natürlich für mich am Anfang nicht leicht, weil mit den Beinen kann ich nichts machen. Nicht? Da habe ich mich zum Teil dann ein wenig leid gesehen, weil die Taucher neben mir haben mit den Beinen, mit den Flossen zweimal auf und ab geschlagen und durchs Wasser geschossen wie ein Pfeil. Ich habe das dann gelernt, das mit den Händen zu machen und da eben mich fortzubewegen, auch ruhig im Wasser zu liegen. Und diese Entspannung durch den ganzen Körper, das war für mich also sehr, sehr wichtig. Es ist, vielleicht eines möchte ich auch noch sagen, das ist der psychische Aspekt. Meine Behinderung ist so ein langsam fortschreitender Vorgang und ich habe eigentlich über sehr viele Jahre erlebt, dass sie meine Bewegungsfähigkeit einfach immer einschränkt, dass das geringer wird. Mit dem Tauchen habe ich auf einmal gesehen, dass da was funktioniert, dass da noch was geht, was ich mir eigentlich nicht mehr zugetraut habe. Das war psychisch also für mich sehr, sehr wichtig, weil das eben meine Sporttätigkeit wesentlich ausgeweitet hat. Und es hat mich auch dazu angeregt, zu überlegen, ja, was kann ich denn noch alles? Was ich bis jetzt vielleicht glaubt habe, ja, das funktioniert nicht mehr. Das geht nicht mehr. Und ich habe gerade auch durch das Tauchen festgestellt, dass man sich manche Grenzen einfach selber setzt, selber zu eng setzt, indem man oft schon sagt, na, das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Seitdem habe ich jetzt einen Leitspruch, der heißt, man soll alles zweimal probieren. Beim ersten Mal könnte man einen schlechten Tag gehabt haben, da konnte es nicht, deswegen nicht funktionieren. Und beim zweiten Mal dann kann es sehr wohl funktionieren. Das habe ich auch beim Tauchen erlebt. Das war am Anfang, es war für mich schon stressig und aufregend, weil es ein total neues Erlebnis war. Und je öfter das ich gemacht habe, desto mehr habe ich mich auch dabei entspannt. Und das Witzige war auch, desto mehr habe ich unter Wasser gesehen. Weil Sie müssen sich vorstellen, am Anfang, als ich das erste Mal reingehen, da haben sie mit der Technik sehr viel zu tun, dass das alles klappt, dass sie austarieren, dass sie schön waagrecht im Wasser liegen, dass die Fortbewegung klappt. Da habe ich irgendwie von Fische oder Wasserumwelt eigentlich nicht sehr viel mitgekriegt. Und das ist dann immer entspannter geworden und auf einmal habe ich also die ganze Umgebung und das auch gesehen, auch durch die Hinweise von meinen Begleitern und dann habe ich erst langsam durch Schauen gelernt.
Ich würde gerne zurückkommen auf die Begleiter. Wer waren die zwei, die Sie begleitet haben und welche Hilfestellungen haben die Ihnen im Wasser angedeihen lassen?
Das waren eben der Dr. Heinz Hasch und ein weiterer Mann aus seinem Team. Für mich ist vor allem wichtig, ins Wasser zu kommen. Ich habe also Schwierigkeiten, den Tauchanzug alleine anzuziehen. Dabei haben sie mir geholfen, auch die Druckluftflaschen, das alles anzuziehen. Da haben sie mir assistiert und dass ich also dann wirklich mit der vollen Ausrüstung im Wasser eben bin. Danach, am Anfang, ist natürlich auch wichtig, dass an jemand hilft beim Tarieren. Also Tarieren, das ist das Aufsteigen, Absinken. Da hat man also am Anfang keine Ahnung, weil man weiß zwar schon, durch die Druckluft aus der Flasche blast man die Tauchweste auf, dann steigt man auf oder man lässt die Luft raus, dann sinkt man ab. Nur das ist halt am Anfang, ist man da wie ein Jojo. Man weiß, man taucht, man lässt die ganze Luft raus, dann saust man runter, dann kommt man irgendwann drauf, halt, das geht jetzt zu schnell, dann blast man wieder Luft in die Weste rein und dann steigt man wieder auf. Natürlich hat man da am Anfang kein Gefühl, man lässt zu viel Luft rein und dann saust man wirklich wie ein Jojo da in der Tiefe auf und ab und
da. Tiefe, wie tief taucht man denn? An alle drei die Frage, weil ich das heute schon gefragt wurde, wie es dann ausschaut mit Druckausgleich, Taucherkrankheit und Co.
Es ist relativ einfach. Eine der ersten Fragen von Personen, die nicht tauchen, sind also, wie tief kann man tauchen? Die nächste, die kommt, ist, wie lang kann man unter Wasser bleiben? Und das dritte Frage ist der Hit, hast schon einmal einen Hai gesehen? Ja, so in etwa in der Reihenfolge. Ja. Wie tief sollte man tauchen? Man sollte als Beginner, als Anfänger sich bei 18 Meter einpendeln. Das sollte die maximale Tiefe für einen Beginner sein. Es ist nur so, unter Wasser gibt es keine Ampeln. Ja. Es ist eine Richtlinie und eine Empfehlung. Der fortgeschrittene Taucher kann sich auf 30 Meter runterwagen. Nur die Tauchtiefe ist unerheblich. Ja, man muss etwas Schönes sehen. Und weltweit gesehen ist im 20-Meter-Bereich einfach das meiste los. 40 Meter wäre dann die absolute Tiefengrenze für den Sporttaucher, die man nicht überschreiten sollte.
Bleiben wir zunächst einmal bei den angesprochenen 18 Meter Tiefe. Herr Fischer, ich würde Sie gerne fragen, wo waren Sie denn schon überall tauchen und was haben Sie gesehen?
Na, also ich war eigentlich bis jetzt hauptsächlich in Kroatien, eben mit der Gruppe von Dr. Hasch in Sveta Marina. Das ist ein Campingplatz eben mit Tauchbasis und da habe ich eigentlich die unterschiedlichsten Fische, die unterschiedlichsten Tiere gesehen. Das ist bei den Fischen ist auch teilweise sehr interessant. Die sind also genauso neugierig wie wir. Also die haben dort anscheinend nur positive Erfahrungen gemacht mit anderen Tauchern. Und wenn man da ein bisschen an Sand aufwirbelt, dann kommen die also, schauen da, was los ist. Und das war eigentlich wirklich, wirklich toll. Die Fische sind in die unterschiedlichsten Größen, auch Seeigeln in die unterschiedlichsten Größen. Und ich habe mir also dann gleich nach dem ersten Jahr ein Buch gekauft mit den Tieren aus dem Mittelmeer, aus diesem Bereich um Istrien. Und dann war es also wie klasse, man taucht, man kommt dann rauf und dann schaut man, was habe ich jetzt gesehen, welche Fische, wie haben die geheißen. Und man stellt sich dann fest, dass das oft sehr, sehr schwierig ist, die Tiere wirklich zu unterscheiden.
Gibt es bei Ihnen beiden, speziell bei Ihnen, Frau Gebel, Tauchgänge mit Kunden mit Behinderung, die Ihnen besonders im Gedächtnis verhaftet geblieben sind?
Ich habe einen sehr lieben tauchenden Rollstuhlfahrer, der uns auf eine Tauchsafari ins Rote Meer begleitet hat. Er hat also schon einmal eine Safari gemacht auf einem behindertengerechten Boot. Das war ihm da zu langweilig, ja, weil die Tauchgänge dort einfach zu fad waren. Und er hat gesagt, ich möchte in den tiefen Süden und ich will ein bisschen mehr. Und der ist das einzige Behinderte mit nicht behinderten Tauchern zusammen gewesen. Und wir sind da gemütlich, haben einen Spaziergang gemacht, so ein Riff 12 Meter. Ja. Und ich habe gesehen, der Weg ist weit, das wird sich mit der Luft nicht mehr ausgehen. Wir waren eine Gruppe von 4 Tauchern, ja, und da war eben der Junge mit dabei. Und wie ich da so zusammengerechnet habe, man kann ja aus der alternativen Luftversorgung des Partners atmen, ja, hat mir der Rollstuhlfahrer sozusagen einen zweiten Taucher abgeschleppt, ja, dem die Luft fast ausgegangen wäre. Ja, das ist mir unbedingt in Erinnerung haften geblieben.
Sozusagen der integrative Gedanke letztlich des Tauchens, wenn man so will, dass der eine, von dem man annimmt, dass er Hilfe braucht, dann den anderen ausschleppt.
Ja, das ist korrekt.
Integrativer Gedanke leitet mich schon fast automatisch zum nächsten Thema. Ich würde mit Ihnen gern noch plaudern, Herr Hasch, über die Projekte, die Sie mit Scuba Rehab gestartet haben, unter anderem ein Tauchcamp, glaube ich, war es, für Menschen mit Behinderung und Kindern, die in Heimen untergebracht waren. Was sind Ihre Erfahrungen aus diesen Projekten und wird es derer weitere geben?
Nun zunächst, ich hoffe schon, dass es weitere gibt, das einmal als schöner blauer Himmel der Hoffnung. Als Hintergrund zu dem Folgenden, ich muss sagen, gerade das Tauchen eben kein Sport ist, den man allein betreibt, sondern ein absoluter Partnersport ist, bietet sich ja eigentlich der integrative Gedanke schon von selbst an. Und wir haben natürlich auch, wenn wir so über medizinische Bereiche sprechen oder mit über therapeutisch-rehabilitative Bereiche, darf man nicht vergessen, dass der Mensch ja nicht nur aus seinem Körper besteht, sondern auch aus seiner Seele. Das ist schon mehrmals angesprochen worden, was mich sehr gefreut hat, dass ich nicht selber da sagen muss, immer, es ist so, dass wir großen Wert drauf legen und wir sehen große Erfolge, gerade in dem Bereich, durch die Verwirklichung eines integrativen Ansatzes. Wir haben für Kinder und Jugendliche vorwiegend, aber auch für Erwachsene, weil es sind wohl hauptsächlich Kinder und Jugendliche, integrative Tauchcamps organisiert seit 2004, wo wir mit der Jugendwohlfahrt zusammengearbeitet haben, mit verschiedenen Kinderheimen, also in Tirol, mit dem Kinderheim in Axams, also mit dem Kinderheim Esperanza in Niederösterreich, also das ist bei Wieselburg in der Nähe, also in Oberndorf, und haben da nichts anderes gemacht, als dass wir diese Kinder mit deren Pädagogen gemeinsam in unser Camp mit unseren Jugendlichen mit einer Behinderung unterschiedlich, es waren überwiegend ICB-Kinder, aber auch andere Kinder, meistens also Rollifahrer, zusammengebracht und haben hier auch mehr und mehr Betreuungsaufgaben nach Wunsch und Maß eben übertragen, sodass da auf der einen Seite die Sozialkompetenz sehr gestärkt wurde bei den Kindern im Heim, hat es ihnen einen Mord Spaß gemacht und eine große Freude gemacht. Und auf der anderen Seite war es auch schön zu beobachten, wie sie einander aufmerksam beobachtet haben, wie sie an die Dinge unterschiedlich herangehen. Ich erinnere mich, weil früher gerade von Erlebnissen die Rede war, an ein besonders schönes Erlebnis, wo die Rollstuhlkinder gemeinsam mit den anderen Kindern Mikado gespielt haben auf einer, diese riesen Mikados mit diesen 1,5 Meter langen Stäben, ja, und die Kinder ganz geschickt mit dem Rollstuhl durch diese Mikado-Stäbe gefahren sind und mit den anderen Kindern gespielt haben, so dass man eigentlich überhaupt nicht mehr von irgendeiner Beeinträchtigung reden konnte, zumindest im Bild war sie verschwunden. Und genau dasselbe ist ja beim Tauchen auch schon angesprochen worden, das gemeinsame Erleben und die Ebenbürtigkeit. Und dass ich kann, wenn ich will. Und weil wir gerade bei einem Spruch waren, den du gebracht hast, wir haben auch einen Spruch und den haben wir uns von Hesse herübergeleitet. Und das ist der, dass man immer wieder das Unmögliche versuchen muss, um das Mögliche zu erreichen. Und darin liegt eigentlich die ganze Faszination, sowohl einerseits des Sports, aber auch andererseits des Sich-Schaffens von Lebensfreude, die man mit anderen teilen kann. Und ich glaube, das ist schlussendlich, sage ich, die Mischung, auf die es ankommt.
Lebensfreude und Erlebnisse, die man mit anderen teilen kann. Last but not least, kommen wir kurz zum schnöden Mammon. Wenn ich bei Ihnen, Frau Gebel, einen Einsteigerkurs mache als Rollstuhlfahrer, womit muss ich denn rechnen?
Grundsätzlich ist mit einer Kursgebühr von 399 Euro zu rechnen. Da kommt also Unterrichtsmaterial noch dazu, ein Lehrbuch, ja, Zertifizierungskosten am Ende des Kurses und die ABC-Ausrüstung, also Maske, Schnorchel, die Schuhe, die man beim Tauchen trägt und die Flossen, muss der Kandidat selbst haben. Das sind so die finanziellen Aspekte. Des Weiteren sind Überlegungen anzustellen, Anreise zum Freiwasser. Wo machen wir das Freiwasser? Wie kommen wir hin? Ja, es kommen Reisekosten, es kommen Kosten fürs ärztliche Attest. Ja, braucht man natürlich auch, wenn man einen Kurs startet. Und ansonsten kommt eigentlich auf den Taucher sonst nichts zu.
Wunderbar, soweit dann. Eigentlich an Sie, Herr Fischer, die Abschlussfrage, was muss man Ihrer Meinung nach machen, dass mehr Menschen mit Behinderung jetzt den Tauchsport für sich entdecken können? Gibt es da sowas wie Rezepte? Die anderen sind dann herzlich eingeladen, mitzudenken und mitzudiskutieren.
Also ein richtiges Rezept gibt es nicht. Ich kann nur dazu aufrufen, dass man einfach den Mut hat, das einmal zu probieren. Wenn man sich dafür interessiert, einfach mal schauen, ob es wo ein Schnuppertauchen gibt, in irgendeiner Reha-Einrichtung, bei einem lokalen Tauchclub, und dass man es dann einfach einmal probiert. Weil wenn das funktioniert, wenn das gut geht, dann denke ich mal, ist das eine Motivation, das weiterzumachen. Das ist so, wie es bei mir war, eben mit 2 Stunden in einem kleinen Becken, dann die Motivation, das weiterzumachen, zu überlegen, wenn ich da im Freiwasser bin, im Meer draußen, dann sehe ich also die Tierwelt, die Pflanzenwelt, und die sparen also dann immer mehr an. Und gerade wenn man mal eine gewisse Routine hat, wie ich zuerst gesagt habe, dann sieht man noch viel, viel mehr. Da kann man die gleichen Bereiche nur mehr abtauchen und man wird merken, wie vielfältig das Leben unter Wasser ist.
Ja, das vielfältige Leben unter Wasser wäre nicht sichtbar für manche ohne Sponsoren. Herr Dr. Hasch, was muss in Ihrer Meinung nach geschehen, damit mehr Sponsoren für den Tauchsport einerseits gefunden werden und andererseits diejenigen, die jetzt noch schwanken, sich für das Tauchen doch begeistern lassen?
Ich würde mal sagen, man braucht in erster Linie mal sehr viel Geduld, weil man kann Projekte nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln und realisieren. Es braucht immer eine große Überzeugungsarbeit, auch in der Umwelt jetzt. Das Problem muss bewusst gemacht werden, die Möglichkeiten, die Lösungsmöglichkeiten müssen aufgezeigt werden. Und das ist eigentlich ein durchschnittlich relativ langer Prozess. Wir freuen uns über Fallen aus der Gegend jetzt unseres lieben Mostviertels. Ja, da haben wir sehr verständnisvolle Sponsoren vom Reisebüro über, ich sage keine Namen, weil sonst will keine Schleichwerbung machen, ja, große Fleischindustrie und alles Mögliche, die uns unterstützen tatkräftig und die eben auch das rechte Verständnis gefunden haben. Wir bemühen uns um Sponsoren und in der Tat, ich meine, das hat die Verena schon angesprochen, es ist leider auch das Tauchen nicht umsonst möglich, ja, oder gratis möglich. Es ist, Sie können sich vorstellen, auch die Betreuung jetzt von Menschen mit einer schwereren Behinderung. Wir haben unter Umständen, wir haben in jedem unserer Projekte, haben wir auch tetraplegische Menschen mit dabei. Wir haben auch schon junge Leute gehabt, die hat man in der Nacht müssen alle 2 Stunden umlagern. Wir haben, wie ich schon sagte, das auf Campbasis gemacht. Also das heißt, wir haben Nachtdienste installieren müssen. Ich will das jetzt nicht alles so breit anlegen, sondern ich will nur sagen, es ist ein großer Aufwand da. Auch ein großer Personaleinsatz da und es sind auch große Kosten da, dass ich sagen muss, es scheint zwar viel, wenn wir uns ausrechnen, dass sagen wir die ureigentlichen Kosten pro Woche jetzt für einen Teilnehmer im Camp rund 1.000 Euro kosten. Wobei wir allerdings alle selbstverständlich jetzt ohne Salär arbeiten, das heißt ohne Bezahlung, ja, ist es so, dass man sagen muss, es klingt viel, und ist aber trotzdem nichts im Verhältnis zu dem, was man in der Woche weiterbringen kann. Und das möchte ich den möglichen Interessierten oder vielleicht den Sponsoren weitergeben, dass sie hier auch einmal daran denken sollen, dass hier wirklich sehr Wertvolles geschaffen wird. Und weil man heute in einer Welt lebt, in der Wertschöpfung ein Begriff ist, sollte man auch daran denken, dass hier Werte geschaffen werden für Menschen, die eigentlich wieder zurück ins Leben finden, sich Lebensfreude verschaffen können und dadurch aktive, gleichberechtigte Partner in unserer Gemeinschaft bleiben können. Ja.
Last but not least würde ich gern Ihnen das Schlusswort überlassen, Frau Verena Gebel. Gibt es noch was, was Sie sich wünschen würden, damit mehr Menschen, die ein Handicap haben, den Tauchsport entdecken können?
Ui, das wird jetzt schwierig. Es findet Wien Umgebung alle 3 Wochen in einer Einrichtung der AUVA ein Behindertenschnuppertauchen statt. Alle 3 Wochen. Jeweils an einem Dienstagnachmittag. Ich würde sagen, einfach einmal Mut fassen und das Internet heranziehen oder das Telefon in die Hand nehmen und ganz einfach einmal kommen. Es kann nichts schiefgehen. Ja, die Kandidaten überleben unbedingt. Ja, man kann auch nichts falsch machen. Und wir haben also noch keinen Schüler verloren. Tauchen ist ein
nur
sehr...
vorübergehend.
Ja, kurzfristig. Der Tauchsport ist etwas sehr Fantastisches. Man kommt sofort in eine Entspannungsphase. Es ist wunderschön, auch für Menschen, auch für blinde Menschen. Ja, wir reden immer von Rollstuhlfahrern. Auch für blinde Menschen ist es schön, einmal die Unterwasserwelt zu erleben, die Schwerelosigkeit zu erleben. Und auch wenn ich den Fisch nicht sehen kann, ich kann hören. Ja, und ich kann eine Fülle von Gefühl aufnehmen. Also nichts ist unmöglich.
Ich würde noch gerne mich an die Hörer wenden, den Rat geben, auf die Reanimationsfähigkeiten des jeweiligen Tauchlehrers zu vertrauen und es einfach zu versuchen. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie auch auf www.frick-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dierenbacher.